Hallo Christoph.
Hallo Anaida.
I was arrested. I was detained several times, like...
Ich wurde verhaftet, wurde mehrfach inhaftiert. Das, weil ich mich auch gegen den Krieg und für ein Embargo von russischem Öl und Gas aussprach. Die russische Regierung eröffnete einen Prozess gegen mich und meine Familie. Dann entzogen sie uns unsere Staatszugehörigkeit und meine Familie wurde deportiert. Solche Dinge passieren Aktivistinnen in Europa nicht. Das ist dort undenkbar.
Imagine things like that happening to activists in Europe.
Das ist Arshak Makichian. Er ist russisch-armenischer Klima- und Antikriegsaktivist. 2019 hat er auf dem Puschkinplatz in Moskau 40 Wochen lang jeden Freitag alleine für Klimagerechtigkeit demonstriert. Alleine, weil in Russland zu dieser Zeit nur Solo-Demonstrationen keine Bewilligungen benötigten. Eine größere Demonstration hingegen wurde ihm nie erlaubt, trotz unzähliger Versuche.
2022, dann hat sich die Situation schlagartig verändert. Obwohl Makichian schon zuvor mehrfach inhaftiert wurde, musste er wegen seiner Kritik am russischen Angriff auf die Ukraine das Land verlassen. In Abwesenheit wurde ihm und seiner Familie in einem Schauprozess die russische Staatsbürgerschaft entzogen. Es war die einzige, die er besaß, und so war Makichian staatenlos.
Keine einfache Situation und ein neuer Grad an Repression, den Russland in seinem Übergang zur Diktatur anzuwenden begann. Heute lebt Arshak Makichian in Deutschland, von wo er mit uns gesprochen hat.
Yeah, it's just different doing climate activism in a dictatorship or authoritarian regime and in a democracy. In a democracy you are being praised.
Es ist einfach anders. Klimaaktivismus in einer Diktatur oder einem autoritären Regime zu betreiben, ist einfach anders als in einer Demokratie. Ich lebe heute in Deutschland und habe viel mehr Freiheiten, als ich zuvor hatte, aber in meinen Träumen bin ich immer noch in Russland. Ich bin nicht sicher, dass ich dem auch wirklich entkommen kann. Diese Erfahrung, in einer Diktatur zu leben, bleibt immer mit dir, auch wenn du flüchten konntest.
It's really something that you cannot escape, even if you escape it.
Arshak Makichians Geschichte ist kein Einzelfall. Autoritäre Regierungen und Parteien sind weltweit im Aufwind, teils führen sie brutale Kriege. Der Druck auf Gerechtigkeitsbewegungen wie jene für Klimagerechtigkeit steigt dadurch stark an. Wir fragen, was das bedeutet für die Klimabewegungen. Ist der Kampf für Klimagerechtigkeit ohne jenen gegen autoritäre Systeme und Parteien überhaupt möglich? Und in der Praxis braucht es womöglich gar eine Entscheidung, was gerade dringlicher ist.
Treibhaus, der Klimapodcast
mit Anna-Ida Fierz
und Christoph Keller.
Ja, wir haben es schon angesprochen, die Klimagerechtigkeitsbewegung steht ebenso unter Druck wie demokratische Grundrechte und Frieden.
Und das führt uns zur Frage, ob es gerechtfertigt und sinnvoll ist, Klimapolitik, auch internationale Klimapolitik, in den Vordergrund zu rücken, während gleichzeitig brutalste Kriege geführt werden. Und währenddem der Autoritarismus weltweit, und das zeigen auch die amerikanischen Wahlen, an Kraft gewinnt. Gibt es da einen Gegensatz? Kann oder soll die eine Krise gegen die andere ausgespielt werden?
Und was bleibt übrig zwischen Repression und Kriegen? Was ist mit den demokratischen Grundrechten, die vielleicht eine Grundbedingung sind für den Kampf für Klimagerechtigkeit, also die Meinungsäußerungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, das Streikrecht, die Medienfreiheit, die persönliche Freiheit, das Recht auf eine lebenswerte Zukunft?
All das steht wirklich auf Messers Schneide. Und diesen Fragen gehen wir in dieser Episode nach. Im Gespräch mit zwei Expertinnen. Den einen haben wir schon gehört. Und du, Anna-Ida, hast mit Brigitte Lueger-Schuster gesprochen. Sie ist Professorin für Psychotraumatologie an der Universität Wien. Und jetzt begrüßen wir hier auch Olivier Christel. Hallo, Olli.
Hallo, Christoph. Hallo, Anna.
Olli, du hast mit Arshak Makichian gesprochen. Wir haben ihn zu Beginn schon kurz gehört. Kannst du uns erzählen, warum du ihn kennenlernen wolltest?
Ja, also ich folge ihm schon seit einigen Jahren auf den sozialen Medien und seine Stimme finde ich wertvoll. Seine Stimme aus Russland. Oft genug hat ja der Westen das Gefühl, dass globale Entscheidungen hier getroffen werden und der Rest der Welt zieht dann irgendwie mit, hat mitzuziehen. Spätestens aber der russische Überfall auf die Ukraine hat vielen das Gegenteil bewiesen. Austausch und Vernetzung mit Gerechtigkeitsbewegungen, auch nicht nur jene der Klimagerechtigkeitsbewegung außerhalb des Westens, finde ich deshalb von großer Bedeutung. Es ist eine Art Reality-Check, ob wir mit den hiesigen Kämpfen die richtigen Fragen ansprechen. Und das hat mir Makhitschyan seit langem ermöglicht.
Arshak Makhitschyan ist Aktivist, wir haben es gehört, aus Russland. Er kämpft für Klimagerechtigkeit und auch gegen den Krieg, insbesondere gegen den Krieg in der Ukraine. Und du hast mit ihm gesprochen, Olivier, und ihn zuerst gefragt, was sich für ihn nach dem völkerrechtswidrigen Einmarsch Russland in die Ukraine verändert hat.
Basically, I was living in Russia. It was an authoritarian regime and I was doing a lot of also.
Grundsätzlich habe ich mich schon immer für die Menschenrechte in Russland eingesetzt, denn Russland ist, wie wir wissen, ein autoritärer Staat. Ich habe mich auch schon gegen die Menschenrechtsverletzungen Russlands in der Ukraine eingesetzt, bevor der Einmarsch begann. Aber das war nicht mein wichtigstes Thema. Nach dem Einmarsch allerdings musste ich meine Stimme erheben. Ich hatte keine Wahl.
I had no choice.
Dann wollte ich von Arshak Makhitschyan wissen, was denn das Besondere ist, in Russland ein Klimaaktivist zu sein.
Russland hat sich sehr verändert nach dem Einmarsch. Vieles wurde verschärft. Vor allem die Organisationen der Zivilgesellschaft wurden beinahe vollständig zerstört. Vorher war noch vieles möglich gewesen, denn obwohl die Menschen Angst hatten, ihre Stimme zu erheben, zu protestieren, die Menschen hatten zum Beispiel noch kaum etwas von der Klimakrise gehört, bis wir mit Fridays for Future auf dieses Problem aufmerksam gemacht haben. Aber ja, der Preis für all das war ziemlich hoch. Ich habe in ständiger Angst gelebt, ich wurde verhaftet und nachdem ich mich gegen den Krieg und für ein Ölembargo ausgesprochen habe, haben sie meine Familie deportiert. So etwas kann man sich in einem westeuropäischen Land nicht vorstellen. Es macht also schon einen fundamentalen Unterschied, ob ich Klimaaktivist bin in einer Demokratie oder in einem autoritären Regime. In einer Demokratie wirst du für deine Arbeit irgendwie auch geschätzt. Du kannst mit deinen Freundinnen auch eine gute Zeit verbringen. Selbst jetzt, seit ich in Deutschland lebe, verfolgt mich die Diktatur in meinen Gedanken, aber auch ganz real. Du kannst davor nicht wirklich flüchten.
Living in dictatorship, like it's really something that you cannot escape, even if you escape it.
Arshak Makhitschyan lebt ja in Deutschland, in Berlin jetzt, und auch bei uns in demokratischen Staaten Europas nimmt der Druck zu, autoritäre Parteien gewinnen an Macht. Und ich wollte deshalb von ihm wissen, ob Demokratie irgendwie eine Voraussetzung dafür ist, um überhaupt für Klimagerechtigkeit kämpfen zu können.
Not really, because I was doing activism in an authoritarian regime and I
Nicht unbedingt. Ich habe ja selbst fürs Klima gekämpft in Russland und wir waren eine ziemlich erfolgreiche Bewegung. Aber wenn ein autoritäres Regime den Wandel macht hin zu einer eigentlichen Diktatur, dann ist der Protest auch nicht mehr effektiv, weil wenn man in einem autoritären Regime verhaftet wird, dann sitzt man in Haft und das ist schlimm, aber man kommt wieder raus. Und wenn du raus bist, hast du das Vertrauen der Menschen, sie vertrauen dir. Du hast ein soziales Kapital erworben und darauf kannst du dann auch bauen. In einer Diktatur hingegen kommst du auch in Haft und du stirbst aber dann in der Haft. Das ist nicht, um es so zu sagen, effektiv. Und dadurch steigt auch die Angst überall. Dennoch muss ich sagen, wir machen ja trotzdem auch weiter, wir kämpfen online. Und wenn in westlichen Staaten einige den Vorschlag machen, Pipelines in die Luft zu jagen, dann kann ich nur sagen, das wäre in Russland heute ziemlich effizient.
In Europe, like some people or activists, they are talking about blowing up pipelines. And I would say it could be quite effective in Russia.
Wir leben in einer Zeit multipler Krise und manche würden vielleicht sagen, dass es angesichts des Kriegs, der Kriege und der Gefahr von rechts vielleicht Dringlicheres gibt als die Klimakrise, trotz der akuten Bedrohung, die von ihr ausgeht. Jetzt habe ich ihn gefragt, wie er das sieht, also ob der Krieg von anderen Krisen wie der fossilen Klimakrise getrennt werden kann.
I think it, like all these crises, they are connected.
Ich glaube, dass all diese Krisen miteinander verbunden sind. Es geht hier um Kolonialismus, es geht um die Ausweitung des Kapitalismus, aber auch um die Verteidigung der Demokratie. Wir stellen fest, dass Diktaturen immer zusammenarbeiten. Sie stärken sich gegenseitig, aber es gibt auch das Gegenteil. Ich habe das festgestellt, als ich gegen die Besetzung von Nagorno-Karabach protestiert habe. Da haben Demokratien sozusagen hinter meinem Rücken einen Deal mit Aserbaidschan abgeschlossen. Ich fühlte mich da ziemlich verraten. Und da ist eben auch dieses Problem, dass Demokratien mit ihren Deals mit Diktaturen diese dann auch stärken.
Financing them is kind of part of this problem.
Was würde jetzt Makician Aktivistinnen raten, die sowohl gegen den Krieg kämpfen wie auch gegen die fossile Klimakrise? Braucht es irgend so etwas wie eine umspannende Solidarität?
Yeah, I think like solidarity is really important because since like a lot of climate activists they spoke up against the war crimes in Gaza
and ja, ich glaube, Solidarität ist wirklich wichtig. Wir wissen ja, dass viele KlimaaktivistInnen gegen den Krieg in Gaza protestiert haben und wir müssen uns vor Augen halten, dass die COP29 in einem Land stattfindet, in Aserbaidschan, das vor nicht weniger als einem Jahr einen Genozid verübt hat. Ich meine, wie soll das zusammengehen? Die Welt ist wirklich absurd, aber es gibt ja auch hoffnungsvolle Zeichen, dass die verschiedenen Elemente miteinander verknüpft werden. Generell kann ich sagen, dass die Klimabewegung politischer geworden ist. In Deutschland beispielsweise wächst die Erkenntnis, dass eine gute Klimapolitik nur möglich ist, wenn Länder wie Deutschland aufhören, fossile Diktaturen zu stützen. Das ist eine gute Sache. Und wir sollten anfangen, über Kolonialismus nachzudenken und zu sprechen, weil Kolonialismus ist einfach ein riesiges Thema.
Start thinking about colonialism more seriously, because colonialism is a huge issue.
Dann habe ich ihn auf seine armenische Herkunft angesprochen, weil hier gibt es ja ganz offensichtlich eine Verbindung zu seinem Engagement und diesen multiplen Krisen, die er genannt hat.
Yes, a lot of people they don't really understand what being Armenian means.
Ja, ich glaube, viele Menschen verstehen überhaupt nicht, was es heißt, Armenierin zu sein. ArmenierInnen waren die Opfer eines Genozids, der lange vor dem Jahr 1915 begann und 1915 nicht endete. Armenien wurde von Russland kolonisiert, dann von der Türkei. Viele wurden eben deportiert. Deportiert ist so etwas wie ein Normalzustand für viele ArmenierInnen. Meine Familie wurde aus Russland deportiert wegen meines Aktivismus. Meine Urgroßmutter hat den Genozid überlebt, musste aber aus dem angestammten Dorf in der Türkei fliehen. ArmenierInnen sind Vertriebene. Unsere Kultur wurde zerstört und wird es noch immer. Und währenddem wird der Genozid an den ArmenierInnen heruntergespielt. Auch und gerade von Aserbaidschan und ganz sicher auch während der anstehenden Konferenz der COP29, jetzt dann im November.
And the genocide is being greenwashed by during like and it will be greenwashed by Azerbaijani regime like quite soon during the conference.
Aserbaidschan ist ja das aktuellste Beispiel. Der Krieg in Nagorno-Karabach, aber auch die COP findet dieses Jahr statt. Und würdest du denn sagen, Aserbaidschan ist ein Beispiel dafür für einen Staat, der sowohl diktatorisch ist und gleichzeitig auch fossil korrupt?
Yes, of course, it's quite similar to the situation in Russia.
Ja, das ist nicht anders als in Russland. Russland zieht extreme Gewinne aus der Förderung fossiler Energieträger. Mit den Einkünften finanziert das Land eine Unterdrückungsmaschinerie gegen die eigene Bevölkerung, gegen die Indigenen im Land. Also Russland ist auf dem Papier ja eine Föderation, aber im Grunde ist es ein großes imperiales Gebilde und sehr ähnlich ist das mit Aserbaidschan. Das fossile Geld wird dazu verwendet, um die Natur noch weiter zu zerstören, um aber auch die Menschen zu unterdrücken, um Kriege anzuzetteln.
repressing minorities and launching wars and committing genocides.
Kriege und Krisen und mittendrin eine Bewegung, die sich, glaube ich, auch oft überfordert fühlt und wahrscheinlich auch ist. Und was, fragte ich Makician, kann denn eine Klimabewegung in der Schweiz dazu beitragen, wo auch viele Öl- und Gasfirmen ihren Sitz haben, zum Beispiel SOCAR, die aserbaidschanische Öl- und Gasgesellschaft?
People who are living in democracies, rich democracies, they actually can do a lot.
Ich glaube, das, was Klimabewegungen in reichen Demokratien tun, ist sehr wichtig, wirklich. Ein wichtiger Ansatz wäre es, aber Brücken zu bauen zu anderen Bewegungen, vor allem auch nach Zentralasien, denn die Menschen dort brauchen Unterstützung, und zwar dringend. Das wäre wichtig, und wichtig wäre es, dagegen zu kämpfen, dass ihre Regierungen Diktaturen unterstützen. Es ist nicht die Zeit, um zu sagen, wir sind jetzt müde, es ist kompliziert und wir können nicht mehr. Ich glaube, dass die Bewegungen in Europa noch immer nicht verstanden haben, wie mächtig sie sind oder sein können.
And in people who are living in democracies, that they don't understand how powerful they are.
Die COP29 in Baku wäre also eine Gelegenheit, um all diese Themen endlich auf den Tisch zu bringen.
I think it's really important right now to raise the voices of indigenous people in
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass vor allem auch auf die Stimme der Indigenen gehört wird. Denn wir, die ArmenierInnen in Aserbaidschan, können durchaus als Indigene betrachtet werden. Indigene Stimmen, und das gilt für alle Indigenen, glaube ich, sind eine wichtige Position gegen Imperialismus und fossilen Kolonialismus. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Nur haben das viele Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace noch nicht begriffen. Und viele NGOs haben Angst, den Genozid anzusprechen, weil sie Sanktionen befürchten. Aber wenn sie es nicht ansprechen, machen sie sich zu Komplizen und sie ignorieren einen fundamentalen Fakt, dass diese Konferenz in einer fossilen Diktatur stattfindet.
Probably it's not the best idea to have a climate conference in a fossil fuel dictatorship.
Was aber heißt es nun, sollen wir denn ganz konkret tun?
I think it's really important to kind of acknowledge that like also
Es ist wichtig, die Probleme und Unstimmigkeiten in unserer eigenen Gesellschaft zu sehen und anzuerkennen. Zum Beispiel, wenn ich einerseits den Angriffskrieg Russlands kritisiere, gleichzeitig aber die Komplizenschaft des Westens beim Krieg Israels in Gaza kritisiere, dann ist es eben nicht mehr das binäre Denken, das hier hineinspielt, dann sehen wir alles in einem Zusammenhang. Dann sehen wir, dass wir nur für Menschenrechte insgesamt einstehen können und nur für Klimagerechtigkeit insgesamt und in einer konsistenten Weise. Dann kommen wir in die Lage, die Probleme auch als Ganze zu sehen, zu verstehen und anzugehen.
Danke, Olivier, für dieses Gespräch. Ich finde, Arshak Makhichian hat das sehr gut zusammengefasst, was auf dem Spiel steht und wo auch Chancen liegen, gerade in der heutigen Zeit für Gerechtigkeitsbewegungen.
Ja, und nach dem Gespräch mit Makhichian wurde mir auch wirklich dieser Punkt bewusst, was auf dem Spiel steht, wie du sagst. Ich finde, so seine Geschichte und was denn auf dem Spiel steht, da hat mir das Gespräch mit Makhichian nochmals geholfen, so ein bisschen den Kompass zu richten. Menschen, die wirklich Repression in einem autoritären oder diktatorischen Regime erlebt haben, können einem viel klarer aufzeigen, weshalb wir uns engagieren und nicht nur für vielleicht puristischen Klimaschutz, sondern eben diese Gerechtigkeitsansätze zu verbinden und demokratische Grundrechte als Voraussetzung für viele andere Kämpfe zu sehen.
Ja, und ich glaube auch die Menschenrechte, oder? Also wenn ich jetzt die Zusammenfassung jetzt von Arshak Makhichian mir nochmal vor Augen führe, dass es eben hier wirklich um fundamentale Menschenrechte geht und dass eben auch der Schutz des Klimas und der Schutz der Gesundheit und der Schutz der Menschen und der Natur und der Umwelt eben auch ein Element der Menschenrechte ist. Und wenn ich mir vor Augen führe, dass wir aktuell wirklich, wie der neueste UN-Report zeigt, auf einem 3,1 Grad Kurs sind, gleichzeitig aber auch überall auf der Welt neue Kriege ausbrechen, dann wäre für mich jetzt so der zentrale Gedanke wirklich dieser Kampf für die Menschenrechte in einem ganz umfassenden Sinn. Also ein Kampf auch für Frieden, für Sicherheit, für Zukunft. Und dass wir gegenseitig uns verpflichten können und auch verpflichten müssen zu einem friedlichen und einvernehmlichen Zusammenleben.
Multiple Krisen belasten die Menschen, es lähmt sie, wir spüren das überall, es gibt ein Gefühl von Resignation, das sich breit macht. Aber wie kommt das und was können wir dagegen tun? Ich habe mit Brigitte Lueger-Schuster gesprochen, sie ist Professorin am Institut für Klinische und Gesundheitspsychologie der Universität Wien. Sie leitet dort die Arbeitsgruppe Psychotraumatologie. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich unter anderem mit der Bewältigung von Trauma und Stress. Sie ist Supervisorin und forscht zu Menschenrechten. Zu Beginn wollte ich von ihr wissen, wie die Psychologie den großen Begriff Krise überhaupt definiert, von der oder den Krisen wir dauernd sprechen.
Den Begriff Krise kann man auf einer individuellen Ebene sehr gut fassen, weil es entweder die Überwältigungskrise gibt oder die Veränderungskrise. Die Überwältigungskrise zeichnet sich dadurch aus, dass Bewältigungsressourcen überbeansprucht werden und letztendlich sehr schnell erschöpft sind. Und dann weiß man nicht mehr, wie weiter. Das ist jetzt sehr umgangssprachlich formuliert, aber so kann man das durchaus sagen. Und dann gibt es die Veränderungskrise. Das ist sowas wie Eintritt in die Pubertät oder Studienabschluss oder sich zu verehelichen. Kann auch eine positive Geschichte, kann zu einer Krise führen oder ein Studienabschluss, also alles, was in einem Menschenleben große Veränderung bedeutet, kann eben auch die Ressourcen überfordern. Und ich glaube, so der Krisenbegriff zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass man einfach kein Mittel und kein Modell hat, an dem man sich orientieren kann, mit etwas umzugehen. Und ich glaube, man kann es riskieren, das auch auf eine Gesellschaft zu beziehen. Wenn eine Gesellschaft mit ihren Möglichkeiten, ihren Mitteln, ihren Ressourcen an den Rand der Erschöpfung kommt, dann kann man von einer Krise sprechen. Und wir haben in der Psychologie eine spannende Theorie von Stephen Upfall, der die Conservation of Resources Theory entwickelt hat, die also grundsätzlich postuliert, jedes Individuum ist geneigt, seine eigenen Ressourcen zu bewahren oder auch zu vergrößern. Und das gelingt natürlich nicht immer. Das gelingt dann nicht, wie jetzt in Spanien der Regen alles wegschwemmt und wenn ganz fürchterliche Umweltdinge passieren oder auch wie die Hochwässer, die wir in Österreich, in Ostösterreich hatten im heurigen Herbst. Dann sind die eigenen Ressourcen massiv bedroht. Beziehungsweise man verliert sie auch tatsächlich. Und jetzt muss man unterscheiden zwischen jenen Bevölkerungsgruppen, die schon weniger Ressourcen hatten und solchen, die mehr Ressourcen hatten. Zu Beginn so einer Bedrohungssituation. Diejenigen, die weniger haben, verlieren vielleicht weniger, aber kommen sehr schnell und viel früher an den Nullpunkt als diejenigen, die mehr hatten, weil bei denen die Tendenz einfach empirisch festgesetzt ist, dass sie weniger Ressourcen verlieren, sondern sogar in Krisensituationen die Ressourcen auch noch vermehren können. Ne? Weil die einfach viel mehr Möglichkeiten haben, mit den Dingen umzugehen, ihre Ressourcen zu retten mit, keine Ahnung, Transferierung finanzieller Mittel an sichere Orte oder sich Wohnraum zu kaufen, wo weniger klimatische Bedrohung ist, und können von daher einfach ihre Ressourcen kumulieren. Und das können eben Menschen, die viel bedrohter sind, gar nicht. Bestes Beispiel dafür Indonesien.
Krisen, die weit weg scheinen, die nicht oder noch nicht direkt spürbar sind. Welchen Einfluss haben diese auf meinen Alltag hier, auf mein konkretes Verhalten? Brigitte Lueger-Schuster sagt, hier geht es vor allem darum, inwiefern ich mich mit Krisenmomenten, Krisensituationen identifizieren kann.
Das heißt, je näher so eine Bedrohungssituation kommt und auch ist, physisch näher, desto mehr weckt sie in uns vor allem Emotionen. Und das sind Emotionen von Hilflosigkeit, von Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Resignation, manchmal aber auch Wut und Zorn auf diejenigen, die schuld sind. Und das ist ziemlich wurscht, wenn man da als schuldig bezeichnet. Man hat jedenfalls irgendein Objekt, auf das man wütend sein kann. Ja. Auch das sieht man ja in der Gesellschaft. Das sind die bösen Politiker, die böse Bevölkerungsgruppe X, was auch immer.
Verantwortung von mir wegschieben, Verantwortung abgeben, das wäre eine Strategie, mit Krisen und starken Emotionen umzugehen.
Das ist der simpelste Bewältigungsmechanismus, den man hat. Ich habe nichts damit zu tun, es sind die anderen. Ja? Also kann ich auf die böse sein und muss nicht weiter nachdenken und muss nach einem Gedankenprozess keine Entscheidungen treffen und dann dementsprechend handeln. Das ist das Allereinfachste. Ja? Das ist wie bei Kindern, die sich am Tischbein anhauen und dann sagen, du böser Tisch.
Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, die ich als Person wirklich spüre angesichts der Weltlage, wenn für mich Verantwortung abgeben keine Option ist, wie manövriere ich mich durch diese Emotionen? Wie finde ich mich zurecht in diesem Desaster?
Zum einen, also der Schritt eins ist immer anzuerkennen, hoppala, das macht ja was mit mir. Ich schlafe schlechter. Ich bin ein Stückchen gereizt oder ein Stückchen trübsinnig, um dann vielleicht in einem nächsten Schritt zu erkennen, das hat was damit zu tun, dass die Kriege jetzt Europa so nah gekommen sind oder dass die Inflation so stark gestiegen ist und ich jetzt um so viel mehr tägliche Lebenshaltungskosten habe und eigentlich zu wenig verdiene, um damit umzugehen. Oder das hat vielleicht damit was zu tun, dass die Sommer unerträglich heiß sind und wir alle in der Summe schlechter schlafen. Und wenn ihr das mal verstanden habt, dann kann ich am nächsten Schritt gehen und sagen, was mache ich denn damit?
Brigitte Lueger-Schuster spricht hier den individuellen Handlungsspielraum an. Aktiv über das eigene Verhalten nachdenken, Entscheidungen, die wir treffen können, Veränderungen, die wir im Alltag vornehmen können, als eine Form von Bewältigung von Ohnmachtsgefühlen. Hier geht es darum, Entscheidungen zu treffen, die im Rahmen des
Möglichen sind. Ich trage meinen Teil bei. Und das ist dann so etwas Selbstwirksames. Ja? Ich bin selber wirksam im Umgang mit dieser Krise. Oder ich tue mein Bestes, je nach meiner beruflichen Möglichkeit, mich stark zu machen für ein friedliches Miteinander. Und wenn das nur in der Nachbarschaft ist, wenn da zwei in irgendeiner Form in Konflikt sind, können sie sagen, na komm, setzen wir uns doch mal zusammen, trinken wir einen Kaffee und schauen wir, dass wir zu einer Lösung kommen. Ne? Also es gibt viele Möglichkeiten, selbstwirksam zu werden und das nennen wir dann eine aktive Bewältigung und die ist einfach insgesamt sehr viel gesünder, als wenn ich mich hinsetze, resignieren, ab und zu mal ein bisschen weinen. Das bringt uns nichts. Ja?
Aber ich frage mich schon, sind solche selbstwirksamen Aktionen nicht ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn Kriege zunehmen, Autoritarismus zunimmt? Was bringt es da wirklich im Kleinen zu agieren? Das scheint mir schon ziemlich hoffnungslos.
Das kann man zweifelsohne machen und ist sicher ein Stück weit auch leichter, wenn ich mich dem hingebe, mich geschlagen erlebe und resigniere und dann halt weiterlebe wie bisher. Ob es einem irgendwann im Leben dann auch stolz werden lässt auf sich selbst und wie man mit den Dingen umgegangen ist, ist eine andere Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Ich glaube schon, dass wenn man sich mit den Themen auseinandersetzt und einen kleinen Beitrag leistet, weil dass wir, Sie und ich, die aktuellen Kriege rund um Europa nicht beenden werden, ist mir zumindest sehr klar. Aber mir ist auch klar, dass ich mit kleinen Dingen, die im Bereich meiner Möglichkeiten stehen, doch ein bisschen was verändern kann. Für mich und für andere.
Bei der Strategie der Selbstwirksamkeit geht es auch um eigene Werte, um Moralvorstellungen. Darum, dass wir als Menschen Handlungsspielraum haben.
Es bedient zwei Ebenen. Das eine ist die psychologische Ebene von Selbstwirksamkeit. Ich habe etwas bewirkt, und zwar mit meinem Tun. Und das andere ist natürlich eine Frage von Haltung. Wie sehe ich die Welt? Sehe ich mich als eine Person mit einer gewissen Wirkmacht? Und sehe ich mich mit, als Person, die diese Wirkmacht nicht nur zur Optimierung der eigenen Ressourcen nützt, sondern sich als Teil einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft sieht. Und wenn ich das tue, dann habe ich gute Chancen für mich und für andere, was zu bewirken. Und ich formuliere es absichtlich zuerst für mich und dann für andere. Und damit bin ich wieder bei dieser Conservation of Resources Theory.
Die Conservation of Resources Theory, Theorie der Ressourcenerhaltung, über den Umgang mit Krisen und Schreckensnachrichten, ein Mensch kann nur so viel vertragen, bis ein Glas voll ist. So habe ich das formuliert und Brigitte Lueger-Schuster gefragt, wie wir überhaupt damit umgehen können, wenn sich die Weltlage so dramatisch verschlechtert und der sogenannte Finite Pool of Worry, der begrenzte Pool von Sorgen, aufgebraucht ist.
Dass einfach unsere eigenen inneren psychischen Ressourcen langsam gegen Ende zugehen. Und wir haben das ja gesehen in unseren Forschungen zur Pandemie, wo in den Phasen, wo ganz besonders strenge Maßnahmen gewesen sind, wo ganz besonders viele Leute erkrankt sind, ganz besonders viele Leute auch gestorben sind, dass in diesen Phasen die Menschen einfach in ihrem Anpassungsvermögen wirklich an die Grenzen gestoßen sind. Also irgendwann kann man nicht mehr. Ja. Und das waren für die Studie, die über viele Jahre gegangen ist, immer die ganz harten, dunklen Jahreszeiten, wo einfach eine vielfache Infektion vorhanden war. Und dann gab es Gott sei Dank die helleren Jahreszeiten, wo die Menschen da wieder rausfahren können, wo sie sich halbwegs normal fühlen haben können. Und das hat unsere Ressourcen dann wieder aufgefüllt. Also irgendwann ist das Glas ganz einfach auch entweder leer oder übergelaufen vor lauter Sorge und Anstrengung, damit zurechtzukommen. Und das trifft ressourcenärmere Menschen natürlich sehr viel schneller.
Brigitte Lueger-Schuster sagt zum Schluss unseres Gesprächs:
Ich glaube, dass insgesamt Empathie ein Kit in unserer Gesellschaft ist. Wenn ich die Möglichkeit habe, ein Stück weit nachzufühlen, wie es anderen geht, die im Hochwasser alles verloren haben, in der Lawine Angehörige verloren haben, deren Felder verbrannt sind, oder die durch Drohnenattacken kein Dach mehr über den Kopf haben. Oder deren einfach, die einer permanenten Bedrohung durch Gewalt ausgesetzt sind. Ja.
Empathie also als Kit in unserer Gesellschaft. Reicht es, wenn wir alle nett sind miteinander und mitfühlen? Ich denke, es geht viel weiter als das. Es sind Fragen, die wir uns stellen müssen und Diskussionen, die wir führen müssen. Die Frage ist, in welcher Welt wir leben möchten. Und natürlich auch die Frage der Solidarität, wie wir sie auch von Arshak Makhichian gehört haben. Für mich ist das ein reales Werkzeug. Und hier wären wir auch wieder bei der Selbstwirksamkeit. Für mich zumindest ist Resignieren keine Option.
Die beiden Punkte, die du jetzt genannt hast, Empathie und Solidarität, das läuft schon auch Gefahr, so ein bisschen, wir sind alle lieb miteinander. Aber ich glaube, gerade Solidarität, das geht für mich so viel weiter. Und auch eine gewisse, ich nenne es vielleicht radikale Solidarität, indem wir andere Menschen unterstützen, auch gedanklich unterstützen, bei ihrer Arbeit und vielleicht, wenn die nicht 100% auf der gleichen Linie sind, aber dass es in die ähnliche Richtung geht. Ich finde das schon, das klingt vielleicht noch wenig, aber auch nach dem Gespräch mit Makhichian wurde mir bewusst, dass das schon sehr, sehr viel ist und wir sehr viel bewirken können damit.
Ich möchte nur noch ganz kurz ein Wort noch sagen zur Selbstwirksamkeit, also dass man sich selber eben auch immer als wirksam erlebt Und ich glaube, das geht in die gleiche Richtung, wie du sagst, Olli, dass wir im Moment, wo wir gemeinsam eben Dinge auch unternehmen, auch versuchen, Sachen zu tun miteinander, eben auch diese Selbstwirksamkeit überhaupt erleben können. Also Solidarität gewissermaßen als Voraussetzung für Selbstwirksamkeit, das wäre für mich ein sehr wichtiger Gedanke. Und Makichan hat das ja auch gesagt, diese Solidarität soll eben an den Grenzen nicht enden und soll eben auch an den Grenzen von unseren, ich sage jetzt mal, Einstellungen und Vorstellungen eben auch nicht enden. Danke Olli, danke Anna, Ida.
Danke euch beiden.
Vielen Dank.
Ja, und das nächste Mal schauen wir uns an, was in der Schweiz denn ab dem 1. Januar an Gesetzen zum Klima in Kraft tritt. Das ist zum einen das sogenannte Klima- und Innovationsgesetz und auf der anderen Seite das neue CO2-Gesetz und noch eine ganze Reihe von weiteren Gesetzestexten. Wir fragen, was bringt es der Gesellschaft, was bringt es der Schweiz und insbesondere, was bringt das alles dem Klima? Wir besprechen das mit unserer Expertin, mit Alex Diefenbacher, die ist Mitarbeiterin bei der Zeitschrift Das Lamm und Klimapolitik-Expertin. Bevor wir aufhören, hier noch unser kleiner Spendeaufruf. Wir bitten euch, uns zu unterstützen. Und zwar geht das wie immer mit diesem Klick auf unserer Webseite oben rechts unterstützen.
Auch der kleinste Beitrag ist willkommen. Vielen Dank und bis bald.
Vielen Dank fürs Interesse und fürs Dranbleiben.
Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab mit Lena Schubert, Esther Petsche, Samuel Schläfli, Olivier Christe und Johann Otten. Mit der Musik von Lukas Fretz und mit Anna-Ida Fiertz und Christoph Keller.
Treibhaus ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch, auf Spotify, auf Audible, auf allen möglichen Audio- und Podcast-Plattformen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, wie immer, schreibt uns auf Facebook und per Mail an mail@treibhauspodcast oder schreibt uns auch auf Instagram.